liebe Gemeinde, ein herzliches Willkommen, liebe Geschwister, liebe Gäste von nah und fern an diesem doch besonderen Sabbat in doppelter Hinsicht. Ich möchte über den ersten Teil unseres Gottesdienstes, unsere Kindersegnung, ein Bibelwort stellen aus dem Alten Testament, aus Psalm 91, Vers 11 und 12, wo es heißt: Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Ich finde, dieser Text zeigt sehr schön, wie gut es ist, zu wissen, unter der Führung Gottes zu stehen. Es ist beruhigend zu wissen, dass Gottes Engel um uns sind und uns eine gute Hand hält. Es gibt ja auch auf vielen alten Bildern, die ihr vielleicht kennt, so den Schutzengel, der seine Flügel über Kindern bereitet, oder auch das Bild von Albrecht Dürer, der Hand, die sich so um ein Kind schmiegt. Und es ist besonders dann wichtig zu wissen, wenn nicht alles so läuft, wie es laufen sollte. Und da denke ich auch an unseren lieben Bernhard Woldan. Man kann es sich manches Mal eben doch nicht so vorstellen, was alles im Leben kommt oder kommen kann. Wenn ungeplante Dinge mit uns geschehen und es nicht so passiert, wie wir es erwartet haben. Und wenn es uns vielleicht auch schwerfällt, das zu akzeptieren, was uns trifft. Wenn vielleicht auch ein junges Leben unerwartet und plötzlich endet. Und dann ist mir heute Morgen noch eingefallen, das habe ich mir handschriftlich dazu geschrieben, diesen Text von den Engeln Gottes, die schützen und bewahren, den hat Satan Jesus Christus selbst gesagt und gesagt, du. Und wir wissen, wie Jesu Leben geendet hat. Mit welchem Leid, mit welchen Schmerzen er an jenem Karfreitag hingerichtet wurde. Aber er sagte, dein Wille geschehe, Vater. Und das ist das Tolle, wenn ich den Vater bitten würde, dann gäbe er Legionen von Engeln, die würden mich raushauen und mir helfen. Aber Herr, dein Wille geschehe. Als Siebten-Tags-Adventisten kennen wir keine Kindertaufe. Aber passend zur heutigen Lektion, es ist ein schöner Brauch, eine gute Tradition, dass wir das Leben eines Kindes unter Gottes Segen stellen, und das wollen wir heute auch tun. Zu Beginn möchten wir euch den Hauptdarsteller in Anführungszeichen kurz darstellen, und wir haben da eine kleine Präsentation vorbereitet, die der Michi uns jetzt zeigen wird. Ich sage dazu nur Musik ab und dann ein paar Bilder dazu. Thank you. Ja, Füße. Sie tragen durch das Leben. Am Anfang können sie noch nicht und am Ende können sie manches Mal nicht mehr. Und dazwischen liegt ein Menschenleben. Dieses kann kurz sein oder lang, spannend oder langweilig, im Wohlstand oder Armut, gesund oder krank, in Freiheit oder Unterdrückung verlaufen. Vieles kann man sich nicht heraussuchen, aber es gibt zumindest in unserem Land eine Unzahl von Möglichkeiten, sein Leben selbst zu gestalten. Nun, diese letzten drei Sätze, die sind so allgemein, die hätte ich auch auf einer Abiturfeier oder zum 18-jährigen Geburtstag eines Menschen sagen können. Aber wir sind ja heute in einem Gottesdienst und deshalb liegen meine Akzente auf einer anderen Ebene. Solange bis Raphael groß sein wird, werdet ihr Eltern, Sascha und Doris oder auch die Großeltern, einen nicht unerheblichen Anteil an seiner Entwicklung und seinem Reifeprozess beitragen. Auch die Geschwister werden ihren Teil dazu beitragen, auch wenn sie sich jetzt nicht angesprochen fühlen. Aber ihr werdet miteinander viel Zeit verbringen, miteinander spielen, zanken, euch auch wieder vertragen, helfen und stützen, schützen und vieles voneinander lernen. Als gottgläubige Menschen und Adventisten prägen aber auch gewisse Werte unser Leben. Und die wollen wir natürlich unseren Kindern mit auf den Lebensweg geben. Dafür gibt es in der Tierwelt ein schönes Beispiel. Wenn kleine Fische aus den Eiern schlüpfen, dann haben sie einen sogenannten Dottersack. Der sieht zwar nicht besonders schön aus, wie der unter dem Kinn hängt und er hindert auch beim Schwimmen, aber es ist eine Nahrungsreserve für die ersten Tage, bis das kleine Fischlein groß genug ist, um selbstständig durchs Leben zu gehen und jetzt hätte ich fast gesagt, auf eigenen Füßen zu stehen, was beim Fisch natürlich schlecht möglich ist. Ja. Aber ihr wisst ja, was ich damit meine. Auch ein kleiner Mensch braucht eine Reserve, etwas, wovon er zehren kann, bis er groß genug ist, um sein Leben aus eigener Kraft zu führen. Und diese Reserve anzulegen, ist primär die Aufgabe der Eltern. Neben den vielen Dingen, die es für das Alltagsleben zu lernen gibt, gilt es auch, die Liebe zu unserem Herrn Jesus zu wecken. Mit ihm morgens den Tag zu beginnen, dankbar zu sein für all das Schöne, das wir jeden Tag erhalten, den Blick zu öffnen für die Wunder Gottes in der Natur und den Blick für die vielen Begebenheiten in unserem Leben, in denen wir Gottes Eingreifen lenken, bewahren und führen erkennen können. Es ist eben nicht alles Zufall, was im Leben geschieht, sondern unser Leben liegt in Gottes liebender Hand. Daneben hilft natürlich auch eine Unterweisung in der Heiligen Schrift und die Kenntnis geistlicher Lieder in vielen Lebenslagen. Es kann zwar nicht jeder von uns toll singen, aber Liedtexte und das in Verbindung mit Melodien, das bewirkt oftmals Erstaunliches. Und ich denke an die vielen Jugendlichen, die ich da sehe unterwegs mit ihren Ohrstöpseln Musik zu jeder Tages- und Nachtzeit. Es muss etwas dran sein an der Musik, oder? Und geistliche Musik, die hilft uns wirklich bei vielen Dingen. Und irgendwann ist Raphael dann groß, körperlich und auch geistlich, um die wichtigste Entscheidung eines Menschen im Leben zu fällen. Die Entscheidung, dieses Leben mit unserem Herrn Jesus zu führen oder auch ohne ihn. In früheren Zeiten, und das letzte Mal habe ich das übrigens in der Gemeinde Mühldorf gesehen, da hing in den Gemeinden oft so ein Bild, Schwarz-Weiß-Druck. Das hieß, der breite und der schmale Weg. Vielleicht kennst du einen oder andere von euch noch. Da war auf der linken Seite so ein kleines Türchen und ein schmaler, gewinkelter Weg. Und am Ende war das himmlische Jerusalem. Und daneben war ein großes Tor, eine breite Straße mit dem Wirtshaus gepflastert und allen möglichen Dingen. Und am anderen Ende ging es direkt in die Hölle. Nun, man hat die Bilder früher drastischer gezeichnet und nicht viele so euphemistisch schön umschrieben, wie man das heute tut. Man hat es direkt gesagt. Aber das ist die wichtigste Entscheidung, die es im Leben eines Menschen zu treffen gibt. Josua, der große Führer des Volkes Israel, hat am Ende seines Wirkens das Volk auch für diese Entscheidung gestellt. Hat gesagt, gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stroms, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Diese Entscheidung können wir Raphael künftig nicht abnehmen. Aber wir alle, und jetzt spreche ich alle an, die heute da sitzen, wir auch als ganze Gemeinde können ihm zeigen, wie schön und erstrebenswert es ist, ein Leben mit unserem Herrn Jesus Christus zu führen. Dass es sich lohnt, das Leben Jesus anzuvertrauen und welche Kraft und Sicherheit es gibt, diesem Gott im Glauben zu vertrauen. Was wir heute tun wollen, das ist nun, den Raphael unter den Gottes Segen Gottes zu stellen, und da bitte ich jetzt die ganze Familie hier nach vorne zu kommen. Der Max darf da auch zu mir auf den Schoß oder auf den Arm kommen und die Mama dabei anschauen, dann ist es nicht so. Komm. Ja. Kleiner Mann. Ich möchte euch bitten, zu einem Gebet aufzustehen. Unser lieber Vater in dem Himmel, zu allen Zeiten haben gläubige Menschen ihr Leben und das Leben ihrer Kinder deiner Obhut anbefohlen. Von Anfang der Schöpfung an lesen wir, dass du deine Geschöpfe liebst und sie segnest. Und um diesen Segen bitten wir dich heute für unseren Raphael. Wir bitten dich, dass in seinem Leben die Kraft deines göttlichen Segens sichtbar werden möge. Schenke ihm Gesundheit und eine normale Entwicklung seiner körperlichen und geistlichen Fähigkeiten. Entwickle auch seine ganz speziellen Gaben und Talente, damit wir uns alle daran freuen dürfen. Bewahre ihn vor Unfällen und bleibenden körperlichen Schäden. Lass den Raphael ein fröhliches und zufriedenes Kind sein und schenke ihm, seinen Geschwistern Daniel und Sarah und seinen Eltern ein glückliches Zuhause. Wir bitten aber auch, dass Raphael in eine lebendige Beziehung zu dir und deiner Gemeinde hineinwachsen möge. Der Herr möge die Fülle seines Segens über euch als ganze Familie ausschütten, heute und zu jeder Stunde eures Lebens. Amen. Jetzt kriegst du noch etwas. Ja. Und ein ganz ein gutes Öl. Vom Samuel hat es geheißen, dass er ein ganzes Horn mit Öl über den David damals ausgeschüttet hat. Und er kriegt heute ein bisschen, dass er gut riecht, Duftöl. Auch das ist eine gute biblische Tradition. Wir haben ja heute den Ostersonntag. Ostersabbat. Fast hätte ich ihn vergessen. Ich habe noch die Noten da liegen. Darf ich meine Mitstreiter nach vorne bitten? Wir wollen dir da auch noch was singen, Raphael. Mal runter, oder?
Ja, wir möchten vom Chor auch noch einen Wunsch an den Raphael überbringen. Aber auch der Wunsch soll für jeden von uns heute mit gelten. Wir wünschen, dass Gott uns beschenkt, dass der Vater im Himmel uns beschenkt mit seinem Gottessegen. Das wünschen wir ganz speziell dem Raphael heute, aber auch jeder ganz persönlich darf diesen Wunsch heute für sich annehmen.
Yeah.
Ostersamstag. In Deutschland, oh ja. In Deutschland üblicherweise ein Wochentag. Ein sehr geschäftiger Tag, weil es für viele gilt, heute für 2 Tage einzukaufen, Osternester vorzubereiten, eventuell noch Eier zu färben und sich auf die Festivitäten der nächsten 2 Tage vorzubereiten. Für uns Sabbat, Ruhetag. Muss sagen, heute relativ stressfrei, weil der eigentliche Stress am Donnerstag war. Aber das könnte auch eine Gelegenheit sein, heute doch innerlich zur Ruhe zu kommen. So wie wir es auch im Lukas-Evangelium lesen, Lukas 23, Vers 56, den Sabbat verbrachten sie in Ruhe, wie das Gesetz es vorschreibt. Sie waren stille nach dem Gesetz. Vielleicht auch für uns Gelegenheit, uns ein wenig die Ereignisse wieder vor Augen zu rufen, die im Jahr 31 nach Christus stattgefunden haben. Im Fernsehen lief am letzten Samstag eine 24-Stunden-Dokumentation und ein Themenprogramm über die Stadt Jerusalem. Und gestern habe ich in den Nachrichten wieder gesehen, wie Tausende von Pilgern sich durch die Via Dolorosa gedrängt haben, jene Straße, die die Schmerzensreiche heißt und die der letzte Weg Jesu auf dieser Erde gewesen sein soll. Der Weg hinaus aus der Stadt zur Hinrichtungsstätte auf Golgatha. In vielen bayerischen Kirchen und in manchen Städten auch außerhalb gibt es einen Kalvarienberg. In den Kirchen sind es 14 Bilder, die an den Seiten hängen, 7 rechts und 7 links. Und auf diesen sogenannten Kreuzwegen hinauf zum Kalvarienberg oder Golgatha, da sind sie in einer Reihe aufgereiht. Da habe ich auch gehört, dass der Papst gestern Abend auch noch ein Kreuzweggebet am Kolosseum wohl gesprochen hat. Ich habe es nicht gesehen, aber es ist frommer Brauch. Die Heilige Schrift kennt diese 14 Stationen nicht, das muss ich ganz klar sagen. Aber sie kennt diesen Weg hinaus aus dem Richterhaus des Pilatus bis zum Grab Jesu. Ich habe vor ein paar Wochen das Matthäus-Evangelium gelesen und es hat mich bewegt, einmal wieder diesen ganzen Bericht über die Vorgeschichte, das Passa und Gethsemane, über die Verhandlungen, über den Prozess, die Hinrichtung bis zur Auferstehung im Zusammenhang zu lesen und nicht nur eigene Texte. Und ich denke, dass es auch für uns heute einmal segensreich sein kann, diesen letzten Weg, den Jesus auf der Erde gegangen ist als Mensch, gemeinsam miteinander abzuschreiten. Ich habe dazu ein paar Bilder eingestellt und will zu jedem dieser Bilder ein paar Gedanken äußern. Wer sich an den Bildern stört, ich habe keine besseren bekommen, dann gibt es Urheberrechte, die man nicht unbedingt verletzen sollte. Der kann auch gern einfach die Augen zumachen. Er braucht sich auch nicht an der Zahl 14 stören oder dass Jesus 3-mal gestürzt ist, weil es darüber keine Aussage gibt, wie oft er hingefallen ist, sondern einfach nur auf den Text, auf die Worte lauschen, die ich dazu sagen werde. Michi, machst du da mal die Bilder? Es müsste noch eins vorher kommen. Das muss man aus rechtlichen Gründen, sollte man sowas tun. Also die Bilder sind von der Homepage der St. Jakobs Pfarrkirche in Öding, aber nachgeguckt, wo das liegt, weil ich es nicht kannte. Das ist ganz nah an der holländischen Grenze da oben. Also ganz weit in Nordrhein-Westfalen. So, dann gucken wir die Bilder gemeinsam an. Müsst ihr auch mit dem da gehen, oder? Ja. Der römische Soldat trägt ein Rutenbündel mit einer Axt als Zeichen der Gerichtsbarkeit. Pilatus hat den Stab über Jesus gebrochen. Er hat ihn zum Tod verurteilt. Pilatus ist sich seines ungerechten Handelns bewusst. Aber er ist feige und fürchtet sich vor den Juden. Ihre Führer hatten Jesus angeklagt und das Volk gegen ihn aufgehetzt. Der aufgewiegelte Mob rief, kreuzige ihn, lass Barnabas frei. So kam es zum Todesurteil. Jesus nimmt es an. Man hat ihn mit Dornen gekrönt und verspottet. Jesus schweigt und leidet stumm. Judas hat ihn verraten, Petrus hat ihn verleugnet, die anderen Jünger sind geflohen, Jesus ist alleine. Die Leute schreien immer noch, kreuzige ihn. Wir schreien nicht, aber wir alle haben auch gesündigt, egal wie schwer und wie oft. Wir alle legen Jesus das Kreuz auf die Schultern und Jesus ist bereit, denn er beugt sich dem Willen des Vaters. Er nimmt das Kreuz an, mit ihm die Last, das Leid und die Schuld aller Menschen. Wenn Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich, Matthäus 16, 24, dann ist er uns darin selbst ein Vorbild. Er nimmt seine Bestimmung an und sein Kreuz auf sich, im wahrsten Sinn des Wortes. Für den bereits geschwächten Jesus ist das Kreuz zu schwer. Die Last ist zu groß. Die Leute schauen zu, wie er schwankt und lassen Jesus allein. Dann wird Jesus ohnmächtig. Er sinkt auf die Erde und hält doch das Kreuz fest. Jesu Liebe wird die Welt verändern. Maria ist dem biblischen Bericht nach bis zum Ende in der Nähe Jesu. Als er den Gerichtssaal verlässt, steht sie an seinem Weg. So steht sie zu ihm. Sie kann ihn kaum ansehen. Das ist ihr Kind, ein Mann der Schmerzen, wie es Jesaja vorhergesagt hat. Die Via Dolorosa, ein Weg der Schmerzen. Jesus schaut seine Mutter an, ein wenig Trost. Sie sind doch nicht alle geflohen. Ein Ausländer, Simon von Kyrene, muss gezwungen werden, Jesus das Kreuz tragen zu helfen, da sich kein Freiwilliger findet und die Juden sich dazu zu fein sind. Was würden wir freiwillig tun? Auch wir drücken uns vor dem, was uns schwerfällt. Oder aber, wir könnten uns die Hände oder die Kleider schmutzig machen. Blut geht doch so schlecht raus. Zwei Hände helfen, das Kreuz zu tragen. Zwei Füße gehen den Weg zusammen mit Jesus. Doch sollten nicht auch wir zu denen gehören, die mit Jesus zusammen den Weg gehen? Der Legende nach soll Veronika die geheilte blutflüssige Frau sein, aus Matthäus 5, Vers 29. Das Antlitz Jesu ist blutverkrustet und der Schweiß rinnt herunter. Eine Frau, Veronika, wer weiß, reicht ihm ein Schweißtuch, um es abzuwischen. Wie gut tut es, Mitleid und Liebe zu verspüren. Es gibt immer auch gute und hilfsbereite Menschen. Unter der Last des Kreuzes, trotz der Hilfe des Simon von Kyrene, geht Jesus erneut in die Knie. Die Soldaten treiben ihn gnadenlos an und schlagen grausam zu. Jesus leidet zur Sühne für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Jeder Schritt fällt ihm schwer, auch wenn es jetzt nicht so aussieht. Aber am Ende wird sein Tod ein Sieg sein und keine Niederlage. Entlang des Kreuzesweges stehen viele Schaulustige, darunter auch einige Frauen, die Mitleid mit ihm haben. Sie haben ihn vielleicht predigen gehört, haben vielleicht von dem Brot gegessen, das er geteilt hat, und gesehen, wie Blinde sehend wurden, Lahme wieder gehen konnten und Aussätzige rein wurden. Sie verstehen das alles nicht so ganz. Sie weinen über Jesus und klagen, dieser Mensch hat doch allen nur Gutes getan. Jesus spricht zu ihnen, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Jesus stürzt wieder. Niemand weiß, wie oft er auf dem Weg gestürzt ist. Er ist hilflos, einsam und verlassen. Gar zutreffend hat Jesaja von den Leiden des Erlösers geredet. Jesaja 53, Abvers 2. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Golgatha. Das Ziel ist erreicht. Die Soldaten reißen Jesus die Kleider vom Leib und würfeln um sein Gewand. Ringsum stehen neugierige, sensationslustige Menschen. Jesus wird verhöhnt und verspottet. Man raubt Jesus das Letzte, was er noch besitzt, seine Kleider. Doch wer ihn kennt, der weiß, dass er dabei ist, das Wertvollste seiner Güter zu verschenken, sein Leben. Die Henker werfen Jesus zu Boden und nageln ihn am Kreuz fest. Jesus leidet unerträgliche Schmerzen und gleichzeitig unter dem Hass der Menschen. Trotzdem kann er für die unwissenden römischen Soldaten bitten: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hängt am Kreuz. Noch am Kreuz sorgt er sich um Maria und Johannes. So sorgt er auch für uns. Jesaja erhüllt den Hintergrund für Jesu Sterben. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünden auf ihn. Am Kreuz werden Himmel und Erde miteinander versöhnt. Mit seinem Sterben hat Jesus die Erlösung für alle Menschen vollendet. Sein Werk ist vollbracht. Josef von Arimathea bittet Pilatus um den Leichnam Jesu. Zusammen mit einigen Helfern nehmen sie den Leichnam Jesu vom Kreuz. Es gibt viele Darstellungen, auf denen Maria den toten Körper noch einmal in ihren Händen hält. Doch die Zeit drängt. Der Sabbat bricht bald an. Man hat nicht einmal mehr Zeit, den Körper ausgiebig zu waschen und zu salben. Das Bild der schmerzgeplagten Mutter ist zu einem Symbol für viele Eltern geworden, die ihre Kinder verloren haben. Es tröstet viele Menschen, die Leid ertragen mussten oder die durch Leid gehen. Der Leichnam Jesu wird in das Felsengrab des Josef von Arimathea gelegt und ein schwerer Stein davor gewälzt. Traurig sind sie alle, weil sie noch nicht glauben wollen oder glauben können, was Jesus angekündigt hat. Ich werde in 3 Tagen wieder auferstehen. Wie schade, dass die Via Dolorosa am Grab endet. Wie schade, dass für viele das Christentum mit dem Kreuz und dem Tod endet. Wir haben Grund, uns auf morgen zu freuen. Ostersonntag. Am ersten Tag der Woche, da konnte der Tod und das Grab Jesus nicht mehr festhalten. Der Herr Jesus wird vom Vater zu neuem Leben auferweckt. Er steht auf zu einem neuen Leben. Aber nicht mehr als Mensch, sondern als Gott, als Herr, als Heiland, als Mittler zwischen Gott und den Menschen, als Retter. Jesus lebt. Es gab früher ein Lied, das hieß, Jesus lebt, alle Menschen sollen wissen, Jesus lebt. Und er hat fortan die Macht, Sünden für immer zu vergeben und jeden, der an ihn glaubt, zu retten und ihm das ewige Leben zu schenken. Ostern ist einerseits mit dem Gedenken an das Leid und das Opfer Jesu verbunden und andererseits mit unendlicher Freude und Dankbarkeit für die Liebe Gottes zu uns. Gott, der uns durch Jesus Christus ewiges Leben schenkt. Nicht der Weg ist das Ziel, wie heute so ein geflügeltes Wort lautet, sondern ein Leben in Ewigkeit zusammen mit dem Herrn und Heiland, der für uns gelitten und gestorben ist. Ich möchte diese Hoffnung mit einem Lied von Peter Strauch zusammenfassen. Da heißt es: Herr, wir wissen, dass du lebst heute in unserer Zeit, dass du uns zur Seite stehst bis in Ewigkeit. Lass uns, Herr, auf dich nur sehen, du gehst uns voran. Niemals eigene Wege gehen auf der Lebensbahn. Jeden Tag, jede Nacht, jeden Augenblick umgibt uns deine Gegenwart, Herr, du hast uns lieb. Herr, wir wissen, dass du lebst, heute in unserer Zeit, dass du uns zur Seite stehst bis in Ewigkeit. Herr, wir wissen, dass du lebst. Wir sind nicht allein. In der Schule, im Beruf willst du bei uns sein. Auf der Straße und im Haus und an jedem Ort wacht dein Auge über uns. Du gehst niemals fort. Jeden Tag, jede Nacht, jeden Augenblick umgibt uns deine Gegenwart. Herr, du hast uns lieb. Ich denke, schöner kann man es kaum sagen, oder? Amen. Unser lieber Herr Jesus Christus, Dank und Lob und Preis sei dir gebracht. Wir wollen einstimmen in diesen Jubel, einstimmen in diese Freude. Du hast den Tod besiegt, die Sünde besiegt, uns gehört das ewige Leben, wenn wir an deiner Seite gehen. Herr, dafür habt ihr Lob und Preis und Dank und segne du auch unser Leben, Herr, in dieser Zeit und bis du wiederkommst. Amen.
Nach dem Schlusslied 389 bitte ich, dass sich die Gemeinde nochmal hinsetzt.